SWR 2 Leben.
60 Milliarden Euro. Was für eine Summe. Vielleicht sogar 360 Milliarden. So genau weiß das keiner.
Dieses gewaltige Vermögen wird in den kommenden Jahren seine Besitzer wechseln. Jahr für Jahr. Als Erbschaft.
Zum Vergleich:
Der gesamte Bundeshaushalt 2015 umfasste 307 Milliarden Euro.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist der Bundeshaushalt nicht eine gesellschaftliche Angelegenheit? Das Erben dagegen eine höchst private?
Meine Mutter ist 2004 zum zweiten Mal schweren Krebs erkrankt und ist dann 2008 im Januar verstorben.
Julia ist eine der wenigen, die zu einem Gespräch bereit sind. Kein Wunder, Erben hat mit dem Tod eines nahestehenden Menschen zu tun, mit Beziehungen innerhalb einer Familie.
Zum anderen mit Geld. Darüber spricht man eher nicht in Deutschland. Vermögen, Einkommen, Erbschaft. Was geht das die Nachbarn oder Verwandten an? Neid könnte aufkommen, Begehrlichkeiten, Missgunst. Scheuen nicht auch Staat und Unternehmer Transparenz in Finanzfragen? Weshalb sollten sich Privatpersonen anders verhalten?
Ich glaube, als meine Mutter dann wieder krank wurde, oder schon so davor, und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, sie macht da so eine Klausel rein, dass es halt nicht Streit unter den Geschwistern gibt, weil denen hätte es gut geben können.
Die Klausel. Sie sollte den drei Kindern ihren Erbteil sichern, für den Fall, dass der Vater erneut heiraten würde. Dieser Fall trat ein Jahr nach dem Tod der Mutter ein.
Ich weiß noch, dass er gesagt hat, er kriegt das Haus. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt eine arbeitslose Schauspielerin in Berlin und habe gesagt, was soll ich mit einem Haus in Wuppertal? Und dann gab es Streit, weil ich gesagt habe, dann will ich irgendwie wenigstens ein bisschen Miete für meinen Hausanteil haben, dass ich meine Krankenkasse zahlen kann. Und dann habe ich mit meinem Bruder eine Regelung gefunden, dass er meinen anderen Bruder und mich ausbezahlt.
Erst nach der Absprache zwischen den Geschwistern lässt Julia das Haus schätzen. Das Ergebnis ist deutlich. Ihr hätte mehr zugestanden, als der Bruder gezahlt hat. Aber der Familienfrieden ist ihr wichtiger als Geld. Sie schweigt, schluckt die Ungerechtigkeit herunter. Aber es nagt.
Ich habe ihn mal gefragt, ob er mir 100 Euro leihen kann. Und daraufhin kam, ja, er hätte mir nicht umsonst diesen Betrag gegeben. Und wo ich mir manchmal denke, so Entschuldigung, also er hätte uns eigentlich mehr geben müssen.
Wer kennt sie nicht? Familien, die nach Erbstreitigkeiten hoffnungslos zerrüttet sind. Macht Erben also gar nicht glücklich? Was macht eine Erbschaft mit denjenigen, die sie empfangen? Verändert sie ihr Leben? Was fangen sie an mit dem geschenkten Wohlstand?
Julia ist 38 Jahre alt. Als sie geerbt hat, war sie 27. Eine Schauspielerin, die nach einem Unfall weiß, sie wird diesen Beruf nicht mehr lange ausüben können.
Dann wusste ich, 2012 bezahlt mein Bruder uns aus. Ich habe immer gedacht, dann beginnt das Paradies. Dann wird alles gut, alle Probleme sind weg. Ja, und dann war das natürlich nicht so. Also dann kam dieser Betrag, der da irgendwie auf meinem Konto war und das ist ja jetzt auch nicht so horrend.
Wie groß die Erbschaft war? Julia möchte es nicht genau sagen. Immerhin, sie nennt eine Größenordnung. Fünfstellig sei der Betrag, aber keine 100.000. Mehr als 50.000? Nach einem Moment des Zögerns nickt sie.
Dann war das für mich erstmal wie so ein Damoklesschwert, weil ich halt dachte, okay, deine Mutter ist tot, jetzt hast du Geld, mit diesem Geld musst du jetzt dein Leben auf die Kette kriegen und zwar besser heute als morgen. Und das war so ein Wechselspiel von, ich hätte am liebsten das Geld losgehabt, weil ich dachte, okay, du kannst das gar nicht verantwortungsbewusst machen.
Der Vater hatte sich hochgearbeitet, vom Arbeiterkind zum Staatsanwalt. Die Mutter war Journalistin. Als die Kinder kamen, blieb sie zu Haus. Ein gut bürgerliches Elternhaus ohne Geldsorgen. Was zählte, war Leistung. Geld bedeutete Anerkennung. Für Leistung und Erfolg. Ansonsten war es kein Thema.
Ich habe dann einen Teil zur Seite geschafft und den anderen Teil auf so ein Sparbuch gelegt, wo ich halt immer Geld quasi nehmen konnte. Ich habe mir eine monatliche Summe gesetzt und dann musste ich halt die ersten 2 Jahre an der DFFB nicht arbeiten. Das war halt super.
DFFB? Julia klärt auf. Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Dort sah sie eine neue berufliche Chance. Drehbuchautorin wollte sie werden. Sie bewarb sich und bestand die Aufnahmeprüfung.
Ich musste ja, glaube ich, an der DFFB ein bisschen vorher zusagen. Ich habe auch bis zum letzten Tag gewartet, weil ich mir nicht sicher war. Aber ich wusste, dass das Erbe dann da, also dass ich Geld habe.
Julia lebte allein in einer preiswerten Mietwohnung. Da reichte ein Betrag von 50.000 Euro für 2 Jahre aus. Den Rest hatte sie angelegt, für die Rente oder für schlechte Zeiten. Was aber wäre gewesen ohne die Erbschaft? Hätte sie das Studium begonnen?
Also, nee. Und worüber ich dem Leiter der Drehbuchakademie bis heute dankbar bin, ist, ich wollte gehen nach 2 Wochen, weil ich dachte, was ist denn das hier für ein Laden? Also alle sitzen irgendwie da, überlegen über, ja, ich weiß nicht, so. Und dann irgendwie Filmseminar, nur Theorie, ich aus der Praxis kommt. Und dann bin ich zum Drehbuchleiter und meinte, ich will die DFFB abbrechen, ich gehe jetzt. Und er hat sich das so angehört und meinte, okay, pass auf, du nimmst jetzt 2 Wochen Zeit und dann reden wir da nochmal drüber. Und durch das Geld hatte ich auch den Raum.
Eine ganz wichtige Funktion von Vermögen ist Versicherung gegen schlechte Zeiten. Und wenn man natürlich ein finanziell starkes Elternhaus hat oder schon so eine Wohnung erbt und diese Sicherheit hat, dass man unter ein gewisses Niveau nie absteigen wird, dass man notfalls von den Zinsen des erwirtschafteten Vermögens leben kann oder die Wohnung vermietet oder ähnliches, das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass man das Glück gepachtet hat, aber man hat wahrscheinlich die Voraussetzung, um den Job zu machen, das Projekt zu machen, wo man selber dran glaubt, weil man den wirtschaftlichen Druck nicht hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch langfristig erfolgreicher wird, ist halt auch nicht ganz gering, weil man sich nicht von kleinem Auftrag zu kleinem Auftrag als Selbstständiger hangeln muss und nicht immer dran denken muss, was morgen als Essen auf den Tisch kommt.
Tim Böhnke ist Juniorprofessor an der Freien Universität Berlin. Sein Fachbereich? Die Finanzwissenschaft. Eines seiner Forschungsgebiete, die gesellschaftliche Bedeutung der Vermögensverteilung. Und die wird nicht unwesentlich bestimmt durch Erbschaften.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland größer ist als in den meisten anderen Ländern der Welt. Die unteren 50% der Bevölkerung verfügten 2013 über 1% des Vermögens. Die obersten 10% hingegen besitzen mehr als 50%. Das Erbe schreibt diese Ungleichheit in die nächste Generation fort.
In der Tat ist es ja in der gesellschaftlichen Debatte ganz, ganz wichtig zu überlegen, in was für einer Gesellschaft leben wir. Sind wir eine Leistungsgesellschaft? Dann ist das Vermögen, was ich habe, selbst erarbeitet und dann ist es der Lohn meiner Arbeit. Und der Erbe hingegen hat ja leistungsloses Vermögen bekommen. Es wurde ihm geschenkt, es war Zufall der Geburt und er wird für etwas belohnt, wofür er kein Anrecht hat.
Das ist die andere Seite des Erbens, die gesellschaftliche. Dass den einen sich ungeahnte Möglichkeiten auftun, welche sich andere immer schwerer selbst erarbeiten können. Eine Eigentumswohnung, ein Auslandsaufenthalt, eine private Altersvorsorge oder, wie Julia, eine zweite Ausbildung. Kann das gerecht sein? Dass die einen erben und die anderen nicht?
Deswegen ist für liberale Wirtschaftswissenschaftler oder liberale Ideologen, sage ich mal, ist die Erbschaft was ganz Schlimmes.
Wurde deshalb die Erbschaftssteuer ersonnen? Um dem Zufall der Geburt einen gerechten Ausgleich entgegenzusetzen?
Die Erbschaftssteuer gibt es bereits seit Jahrtausenden. Mit der Frage einer gerechten Vermögensverteilung wurde sie in Deutschland aber erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden.
Auf der einen Seite soll man natürlich über das Vermögen, was man selber an seine Kinder weitergibt, unter liberalen Grundsätzen selber verfügen dürfen. Also ist man gegen eine Erbschaftssteuer. Auf der anderen Seite soll sich Leistung lohnen, soll man nur für das belohnt werden, was man wirklich dann sozusagen selbst erarbeitet hat. Und dann müssten wir eine Erbschaftssteuer von 100% haben, aufgrund von Chancengleichheit. Und das kriegt man nicht gelöst.
Natürlich nicht. Doch reicht das als Grund, alles so zu belassen, wie es ist? Denn wer heute in Deutschland erbt, hat bessere Chancen als derjenige, dem dieses Glück nicht zuteil wird. Zum Beispiel auf ein Leben in materieller Sicherheit. Wäre nicht Julias Leben ohne Erbschaft vermutlich anders verlaufen? Ohne die besondere Chance zu einem neuen beruflichen Beginn?
Ich wohne jetzt hier nun zur Miete in einer Immobilie, die meiner Mutter gehört. Wenn die sagen würde, sie verkauft die morgen, ja gut, ich wäre enttäuscht. Aber es ist nicht für mich so, dass ich sage, wie kann sie nur? Das ist ja eine Unverschämtheit oder so. Dass mich das vielleicht traurig machen würde, okay.
Grit, 39 Jahre alt, alleinlebend.
Eine meterlange Schrankwand, ein Esstisch mit 6 Stühlen, das Sideboard, der Glastisch mit den Sesseln. Vieles im geräumigen Wohnzimmer hat Grit von ihren Großeltern übernommen. Die lebten hier bis zu ihrem Tod. Die Mutter von Grit hat ein Haus direkt nebenan. Auf dem gleichen Grundstück. Nur wenige Meter entfernt.
Und dann so als Teenager war es wirklich so, da hat man einfach andere Gedanken irgendwie, dass man so ganz andere Sachen einfach machen will. Und irgendwann habe ich irgendwie immer so gedacht, Mensch, in der Heimatstadt wissen alle irgendwie, was deine Eltern machen. Und dann wirst du auch gleich immer in so eine Schublade gestopft. Da hatte ich auch keine Lust zu. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich auch nicht. Ich will mein eigenes Ding machen. Und ich hatte schon früh eine sehr große Affinität zur englischen Sprache und habe dann immer so gedacht, Mensch, irgendwie mal irgendwas im Ausland oder so.
Vor 6 Jahren ist Grit zurückgekehrt. Zurück an den vertrauten Ort ihrer Kindheit und Jugend. Davor lebte sie in einer westeuropäischen Hauptstadt. Ein stressiger Job in der Medienbranche, eine gescheiterte Beziehung, täglich in der überfüllten U-Bahn sitzen. Nach 8 Jahren spürte sie eine Sinnkrise.
Das habe ich halt alles mit meiner Familie besprochen, weil wir sind einfach ziemlich eng so und gerade mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und irgendwann kam dann so von meiner Mutter, sag mal, aber hast du denn nicht vielleicht und so?
Ob diese Medienbranche tatsächlich ihre Bestimmung sei, mit all ihrer Unsicherheit, den flüchtigen Beziehungen, dem ständigen Wechsel der Orte, der Oberflächlichkeit. Sie könnte doch hier, zu Hause, es einfach mal versuchen.
Da hat sie halt so ein bisschen ihre Chance gewittert, ne? Und hat gesagt, hier, wie ist es denn? Naja, und dann waren so diese verschiedenen Optionen halt auf dem Tisch, ne? Und ich habe mich dann eben für diese Option jetzt entschieden.
Diese Option ist der Grund, weshalb sie ihren echten Namen nicht nennen möchte. Grit ist heute Geschäftsfrau. Genauer gesagt, Geschäftsführerin in der elterlichen Firma, so wie die ältere Schwester. Die dritte im Vorstand, die Mutter. Ein klassisches Familienunternehmen, circa 100 Mitarbeiter. Aus dem eigenen Ding, das Grit machen wollte, dem Abstand, den sie suchte, ist die größtmögliche Nähe geworden. Der Aufbruch eingefangen. Der Traum vom Leben im Ausland zerplatzt. Der Erbschaft sei Dank. Oder ist es ein Fluch?
Und erst jetzt, als es dann konkret war, dass wir wirklich auch in der Firma arbeiteten, haben sie halt sich überlegt, wie sie dann eben das auch weitergeben können. Und dann haben sie sich da mit ihren Steuerberatern und Anwälten und sonst was zusammengesetzt. Und die haben dann gesagt, ja, das kann man so machen, das kann man so machen. Und der Gesetzgeber sagt das und da ist das. Und wie wollen sie denn so? Also da haben wir wirklich von Steuerberatern einen Vorschlag bekommen, wie die vorschlagen würden, dass man das vererbt. Natürlich, klar, im Blick darauf, das steuersparend zu machen.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat die Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistik ausgewertet. Von 2011 bis 2014 gingen Firmenwerte in Höhe von 144 Milliarden Euro steuerfrei von einer Generation auf die nächste über. Dabei gingen Firmenanteile in Höhe von 37 Milliarden Euro an Minderjährige. Nur um einer angekündigten Veränderung der Erbschaftssteuer zuvorzukommen.
Ja, und dann haben sie halt irgendwie 5% jeder uns geschenkt quasi. Und jetzt haben wir jeder nochmal 10% gekauft. Das heißt, also meine Schwester ist 20%, ich 20% und meine Mutter hat jetzt eben 60%.
Welche Werte verbergen sich hinter diesen Zahlen? Grit weicht aus. Erst nachdem das Mikrofon abgeschaltet ist, fällt eine Bemerkung über die Größenordnung. Für die gekauften 10% habe sie einen Kredit aufgenommen, etwa so groß, wie andere ihn für ein Einfamilienhaus benötigen. Geschätzte 500.000 also? Vielleicht auch mehr? Auf jeden Fall wurde keine Erbschaftssteuer auf die geschenkten Anteile fällig.
Wenn es um eine Firma geht, die vererbt wird, finde ich es gut, dass es da gewisse Steuererleichterungen gibt für diejenigen, die eine Firma erben, weil die ja auch einfach danach zusehen müssen, dass das Ding noch weiter läuft. So. Und wenn das halt so eine hohe Belastung ist für eine Firma, dass dann eben einfach die Firma nicht fortgeführt werden kann, dann frage ich mich auch, wie viele Leute sind auch bereit, dann dieses Erbe anzutreten.
Es gibt mehrere Anfragen an den Bundestag. Da wurde explizit danach gefragt, ob es einen Fall gibt, in dem die Erbschaftssteuerzahlung zu dem Bankrott eines Unternehmens geführt hat. Das gibt es nicht.
Eines Tages werden Grit und ihre Schwester die weiteren Betriebsanteile erben. Bleibt alles, wie es ist, werden sie steuerfrei bleiben. Auch das selbstgenutzte Haus wird ihr irgendwann gehören. Steuerfrei vermutlich.
Im Moment ist es ja so, dass niedrige Vermögen in Deutschland gar nicht besteuert werden. In der Mitte, insbesondere Geldvermögen, die nicht unbeachtlich sind, da wird dann Erbschaftssteuer gezahlt. Und dann die hohen Vermögen, was dann wieder häufig Betriebsvermögen sind, sind von der Besteuerung wieder ausgenommen, mehr oder weniger.
Seit wie vielen Jahren wird die Erbschaftssteuer reformiert? Wieder und wieder. Liegt das in der Natur der Sache Erbschaft? Kann sie jemals zur Zufriedenheit aller geregelt werden? Ist sie überhaupt dazu geeignet, Gerechtigkeit herzustellen? Andererseits kann das begründen, weshalb es Ausnahmen gibt, die außer hochspezialisierten Anwälten niemand mehr versteht, die selbst vom höchsten deutschen Gericht als ungerecht kritisiert werden.
Dann sagt der Gesetzgeber ja zu Recht, oder die Gerichte, der Gesetzgeber muss nachbessern. Und deswegen haben wir, glaube ich, diese ewige Debatte. Auf der einen Seite die Idee, es sollte nicht besteuert werden, es wird aber ein bisschen besteuert und die Besteuerung, die wir finden, ist unsystematisch und deswegen immer reformbedürftig.
Ehegatten zahlen bis zu 500.000 Euro keine Erbschaftssteuer. Kinder erben bis zu 400.000 Euro steuerfrei.
Wer größere Beträge an die Erben weitergeben will, auch an den ist gedacht.
Die gleichen Beträge können bereits vor dem Tod des Erblassers verschenkt werden. Alle 10 Jahre wieder, ohne einen Euro Steuern zu zahlen.
Für die Politik ist die Erbschaftsbesteuerung ein leidiges Thema. Das Aufkommen ist relativ gering. Das ist eine Steuer, die den Bundesländern zugutekommt. Das heißt, auf Bundesebene selber ist das Interesse des Finanzministeriums relativ gering. Und dann ist es eine Steuer, die sehr negativ behaftet ist. Also ich glaube, Politiker haben nicht das Gefühl, dass sie mit der Erbschaftssteuer Wahlen gewinnen können. Und dann ist es so, dass einige wenige sehr, sehr stark von der Ausnahme zum Beispiel vom Betriebsvermögen profitieren und für die meisten Menschen diese Erbschaftssteuer egal ist. Und diese einigen wenigen, die versuchen natürlich mit massivem Lobbyismus für eine Abschaffung der Erbschaftssteuer sich einzusetzen. Und was wir jetzt ja bei den Betriebsvermögen haben, ist ja faktisch eine Abschaffung der Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen unter 26 Millionen Euro und darüber dann mit günstiger Prüfung und so weiter. Also das ist ja schon fast eine Abschaffung.
In den kommenden 10 Jahren werden pro Erbfall im Durchschnitt 363.000 Euro vererbt. Diese Summe teilen sich die jeweiligen Erben.
Durchschnittswerte. Die Wirklichkeit sieht anders aus.
8% der Erben erhalten 40% des vererbten Vermögens. 92% der Erben erhalten den Rest. Oder mit den Worten der Studie Erben in Deutschland vom Deutschen Institut für Altersvorsorge.
Der eine bekommt einen Festbraten serviert, der andere eine gutbürgerliche Mahlzeit und nochmal andere erhaschen nur Fastfood-Krümel.
Der größte Teil der Erben kann sich über Beträge bis zu 25.000 Euro freuen.
Die großen Erbschaften dagegen kommen vorwiegend denen zugute, die bereits selber Vermögen besitzen.
Die Erbschaften verstärken die Ungleichheit. Dadurch, dass immer was on top kommt zu dem, die schon oben sind und die Verzinsung höher ist von dem Vermögen, die ich anlege, weltweit auf den Kapitalmärkten, bedeutet das, dass wir halt immer weiter in eine große Ungleichheit kommen.
Es ist mehr als ein Gefühl, das sich zwischen die Menschen drängt, zwischen Freundschaften. Es ist die Wahrnehmung der Ungleichheit. Du hast etwas geschenkt bekommen, was ich bei allem Fleiß niemals erreichen kann. Eine Kluft, die längst in der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Es ist gerade ein Thema natürlich bei Freunden, die Familie gegründet haben, ne? Die vielleicht das erste Kind haben, zweite Kind, was auch immer, die gerne zum Beispiel eine Wohnung sich kaufen wollen, weil ja auch immer wieder gesagt wird, ja, sorgt vor fürs Alter und man am besten eine Immobilie und so, das wird ja auch immer forciert, ne? Und dann ist natürlich schon so, wenn man dann darüber redet, wie teuer das heutzutage geworden ist, sich wirklich ein Haus zu kaufen und eine Wohnung zu kaufen, dann ist das natürlich schon so ein Thema, ne? Wo dann sagst du noch jemand, ja, da musst du ja keine Gedanken drüber machen. So.
Fair ist das Leben nicht und Erbschaften könnten jetzt eine Sache sein, wo man ein bisschen von dieser Unfairness des Lebens korrigieren könnte, wenn man will.
Zwei Leute, die einen guten Job haben, die gutes Geld verdienen und die können sich eben kein Haus leisten oder keine Wohnung leisten, das ist schon Mist, also da stimmt irgendwas nicht.
Würde man die gesamte Erbmasse eines Jahres auf alle Bundesbürger aufteilen, dann erhielte jeder rund 3.000 Euro. Jedes Jahr.
Würde. Aber sind solche Ideen nicht reine Fantasiegebilde? Eine Enteignung? Andererseits, was spricht dagegen, dass aus Utopien eines Tages Realitäten werden? Modelle jenseits der Erbschaftssteuer.
Wenn wir uns das Thema Chancengleichheit nehmen, dann geht es ja gar nicht darum, dass wir unbedingt sagen, es ist gemein, dass einige viel erben und andere gar nichts erben, sondern da geht es ja eher darum, dass wir sagen, die Leute, die nichts erben, die haben einen Nachteil. Und da gibt es zum Beispiel die Idee von Tony Atkinson.
Anthony Atkinson, ein britischer Ökonom, Spezialist für Einkommensverteilung und soziale Ungleichheit.
Dass man eine entsprechende soziale Erbschaft einführt, also dass der Staat jedem, der 18 oder 25 wird, eine entsprechende Erbschaft zahlt. In Höhe von 50.000 Euro oder sowas, also die Zahl ist einfach mal so in den Raum geworfen. Und die Idee ist einfach, dass man unabhängig von seinem Elternhaus zu einem relativ frühen Zeitpunkt in seinem Leben Zugriff auf Vermögen hat.
Was für eine Idee. Andere gehen noch weiter.
Der Luxemburger Guy Kirsch schlägt eine Anhebung der Erbschaftssteuer auf 100% vor. Das Geld fließt in einen Fonds und wird gleichmäßig auf alle Bürger verteilt.
Davon profitieren dann auf der einen Seite natürlich die, die gar keine Erbschaft erwarten, aber auch Personen, die eine Erbschaft erwarten, bekommen auf einmal Geld, lange bevor sie eigentlich die Erbschaft erhalten würden.
Pia Ratzesberger und Christian End, zwei junge Journalisten, wandeln den Vorschlag von Anthony Atkinson ein wenig ab. 10% von jeder Erbschaft fließen in einen Fonds. Dieser wird am Jahresende auf alle Bürger aufgeteilt. So bekäme jeder etwa 300 Euro pro Jahr. Das wären in 80 Lebensjahren 25.000 Euro plus Zinsen.
Das finde ich super. Würde ich sofort unterschreiben, weil sich das sowieso so zentralisiert. Geld, das ominöse Geld und alles, was dazu beiträgt, dass mehr soziale Gerechtigkeit herrscht. Dafür bin ich bereit. Gut, 20% müssen es nicht sein, aber 10% absolut. Es kann nicht sein, dass dann irgendwie, also wo sind wir denn dann? In so einer Art Dynastie oder was? Also, weil Geld bedeutet Macht. Insofern, ja, also ich würde das total unterschreiben.
Finde ich jetzt von der Idee her nicht völlig abstrus. Kann man mal drüber nachdenken. Aber ich kann mir den konkreten Fall jetzt nicht so richtig vorstellen, wie das dann verteilt wird. Das ist so ein bisschen die Frage. Und ist das dann gerechter? Fragezeichen. Ich weiß es nicht.
Gegen jede Idee gibt es Einwände, natürlich. Aber was spricht dagegen, darüber nachzudenken? Und vielleicht einfach etwas auszuprobieren?
Wir hatten mal ein Projekt, das wurde damals von Tony Blair in Großbritannien eingeführt. Leider ist es im Zuge der Finanzkrise und des Haushaltsdefizits abgeschafft worden. Aber was wurde gemacht?
Für jedes geborene Kind richtet der Staat ein Konto ein. Darauf zahlt er jedes Jahr 250 Pfund. Dazu Zinsen plus Zinseszins. Ist das Kind 18 Jahre alt, erhält es das Geld. Ein überschaubarer Betrag, zugegeben. Aber für jeden. Ohne Unterschied.
Das hat natürlich ganz tolle Nebeneffekte. Wenn ich weiß, dass ich das Geld bekomme und das Geld zum Beispiel in einem Aktienfonds von der Regierung entsprechend dann angelegt worden ist, dann habe ich eine Idee, dass der Staat was in mich investiert. Das ist ein positives Verständnis gegenüber der Gesellschaft, die ja erstmal mir ein Vorschussvertrauen gibt und mir sagt, wir glauben an dich. Hier hast du deine soziale Erbschaft. Jetzt mach was draus.